noch im Bachelor Zusagen von einer Top-Investmentbank, nämlich Morgan Stanley, und von einer Top-Strategieberatung, nämlich McKinsey. Das hat der Tim geschafft, der heute hier in der Progress Story neben mir sitzt, der seit Anfang 2021, also jetzt seit über 3 Jahren, bei Pumpkin mit dabei ist. Tim, vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit nimmst.
Danke, dass ich da sein darf.
So, wir wollen einmal jetzt über deinen kompletten Werdegang sprechen. Das heißt, wir fangen erstmal an mit deiner Ausgangslage vor Pumpkin. Du warst damals im ersten Semester an der Frankfurt School, als du zu uns ins Coaching gekommen bist. Dann der Start ins Coaching, weshalb du dich für Pumpkin auch entschieden hast, obwohl du schon an einer guten Uni studierst. Dann über die ersten Erfolge, deine ersten Praktika, damals Richtung Investmentbanking bei M&A-Boutiquen, bei Konzernen, bei Beratungen. Und dann natürlich auch die Bewerbungen bei den Top-Adressen, einmal bei Morgan Stanley und dann der Wechsel auch in die Strategieberatung, nämlich zu McKinsey. Und dann sprechen wir mit dir auch über Masterbewerbungen, wir sprechen über Stipendien, du hast natürlich auch Stipendien bekommen und ziehen am Ende mal ein Fazit jetzt aus den letzten 3, 3,5 Jahren, weil da wirklich der Lebenslauf jetzt so ziemlich alles hergibt, was man irgendwie über Pumpkin optimieren kann, glaube ich. Von dem her bist du da ein super, super Beispiel und ich freue mich auf das Gespräch.
Ich mich auch.
So, lass uns mal anfangen. 2020 hat der Tim gesagt, okay, ich will an der Frankfurt School studieren. Du hattest ein Gap Year gemacht, hol uns mal ab. Abitur, vielleicht auch grober Abiturschnitt und dann irgendwie so die Pläne mit dem Weg an die Frankfurt School.
Ja, gerne. Also ich habe 2019 mein Abitur gemacht. Mit 1,9, das ist jetzt nicht schlecht, das ist jetzt aber auch nicht überdurchschnittlich mega gut. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert, okay, wo kann ich studieren? Ich wusste, ich will BWL studieren. Dass ich letztendlich an der FS gelandet bin, war weniger, weil ich jetzt wusste, okay, das sind die 3, 4 großen Unis in Deutschland, sondern ich habe mich ein bisschen informiert, wusste, okay, die FS ist jetzt auf jeden Fall keine schlechte Uni. Ich wusste aber auch nicht, ob das jetzt, beziehungsweise, dass das jetzt dann am Ende das wird, was es wurde. Und ja, dann im ersten Semester ging es dann los, war alles super viel am Anfang. Ich hatte gar keine Ahnung, was mich irgendwie so ein bisschen erwartet, geschweige denn irgendwie eine Ahnung von Investmentbanking, Unternehmensberatung oder generell von den Industrien, die hier irgendwie immer so Thema sind. Und dann ging es auch relativ schnell los mit den ersten Praktika-Bewerbungen nach dem zweiten Semester dann oder für nach dem zweiten Semester. Und ich habe es erstmal alleine probiert, hatte aber dadurch, dass ich auch nicht den Background irgendwie hatte, wenig Plan, okay, wie geht man das irgendwie an, was sind irgendwie Unterlagen, geschweige denn, was sind irgendwie Unternehmen, wo man sich dann irgendwie bewerben kann. Und da habe ich es dann vielleicht bei 10, 15 Stück probiert, bevor ich dann nach dem ersten Semester gesagt habe, okay, irgendwie läuft das gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und habe dann mit euch gequatscht und bin dann zu euch gekommen.
Ich weiß noch, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Progress Story erzählt, du hattest mir auf LinkedIn geschrieben, ja, David, ich weiß nicht, lohnt sich das oder kann ich mir das leisten, was kostet das denn bei euch? Und das wäre jetzt auch so ein bisschen meine erste Frage. So, du bist dann zu uns ins Coaching gekommen und du hast dich, du hast schon dich dazu entschieden, Geld auszugeben, beziehungsweise hast die FS, glaube ich, auch mit einem umgekehrten Generationenvertrag finanziert. So, du hast schon gesagt, okay, das Studium kostet irgendwie 40.000, 50.000 Euro über einen Bachelor hinweg. Du gibst echt viel Geld auch für dein Studium aus, wofür man natürlich auch was bekommt, Netzwerk und, aber zum Beispiel auch ein Career Service etc. Warum hast du dich dann nochmal zusätzlich obendrauf entschieden, sage ich mal, gut, bei uns die Summe deutlich geringer, aber trotzdem nochmal zusätzlich Geld auszugeben für eine Karriereberatung? Warum hat es dir nicht ausgereicht, was du quasi hattest?
Ich glaube, für mich war es weniger eine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern man kann ja beide Ressourcen bündeln und von beiden irgendwie dann das nutzen, was in dem Moment dann am meisten Sinn gibt. Zum Beispiel DFS bietet ja mega viele Netzwerkevents mit super vielen Unternehmen an, wo man da schon mal hingehen kann. Aber DFS bereitet dich halt nicht zwingend irgendwie dann auf die Interviews vor. Und natürlich kann man das dann irgendwie auch mit seinen Kommilitonen machen oder mit verschiedenen Initiativen. Aber ich wollte halt irgendwie da so ein bisschen mehr an die Hand genommen werden und so ein bisschen irgendwie engschieniger da irgendwie die ganze Sache angehen. Und dementsprechend habe ich mich dann für euch entschieden. Wie gesagt, das war für mich jetzt nicht, entweder mache ich das nur mit DFS oder nur mit euch, sondern das war dann irgendwie beides kombiniert.
Okay, und dann bist du ins Coaching gekommen. Hol uns da vielleicht mal so ein bisschen ab, wie du irgendwie den Prozess fandest irgendwie und wie dann auch so die ersten Wochen im Coaching abliefen.
Ja, ich hatte ja die Status-Quo-Analyse mit UNO, glaube ich, damals. Und da ging es dann einfach darum, okay, was sind so deine Ziele? Wo willst du mal hin? Wo bist du gerade? Warum klappt es gerade nicht so, wie du dir das irgendwie vorstellst? Und ich muss sagen, ich fand UNO extrem sympathisch. Ich meine, wir hatten vorher auch schon geschrieben, von daher hatte ich auch ein gutes Bauchgefühl dabei, dass die Leute mich hier jetzt nicht abziehen, sondern dass das auch wirklich super, super, super korrekte Leute sind. Und dann bin ich ins Coaching gekommen und ich war am Anfang tatsächlich echt ein bisschen überfordert, weil das Coaching jetzt umfasst ja noch viel, viel mehr Lektionen und Videos und wie auch immer, als es damals der Fall war. Aber du kannst dich ja echt durchklicken von, okay, wie sieht so ein CV aus, bis hin zu was wird irgendwie mal vielleicht in einem IB-Interview gefragt. Und ich habe damit einfach angefangen, irgendwie mal die ganzen Videos anzugucken und so ein bisschen einen Überblick zu gewinnen, okay, worum geht es denn eigentlich überhaupt in dem Bereich, in den ich irgendwie rein will oder die ich ganz, ganz cool und interessant finde. Und dann habe ich aber auch relativ schnell angefangen, in die Calls zu gehen, mit Jonas, mal so ein bisschen zu überlegen, okay, wo kann man sich vielleicht für die ersten Praktika bewerben, was macht irgendwie Sinn, auch dahingehend, dass ich ja, ich glaube, Mitte, Ende Januar war es und ich wollte für Sommer noch was haben, also es war auch relativ eng gewesen, noch was zu bekommen, 3, 4, 5 Monate im Voraus. Dann habe ich mich ja schon bei ein paar Unternehmen beworben, das heißt, die sind dann irgendwie auch rausgefallen und da dann irgendwie einen Plan überlegt, mit dir dann die Unterlagen fertig gemacht, also CV mal überarbeitet, Anschreiben mal richtig gemacht und dann angefangen auch schon so ein bisschen die Inhalte mir anzugucken, was wird tendenziell gefragt.
Okay, und das, wenn du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben kannst, wie läuft so ein Call ab? Also was hat man da, wie funktioniert das?
Ja, es ist ein bisschen abhängig davon, in welchen Call man geht. Wenn man jetzt zum Beispiel bei dir reingeht, du machst ja Noten und Bewerbungsunterlagen. Ich bin dann mit meinem CV rein, den ich mir vorher schon so ein bisschen zurechtformatiert hatte mit den Unterlagen von euch. Und dann wird nochmal drüber geguckt, okay, passt doch wirklich alles? Sind vor allem irgendwie auch die Stichpunkte und den einzelnen Stationen aussagekräftig? Kann man die vielleicht noch ein bisschen besser überarbeiten, dass sie so ein bisschen mehr das treffen, was man vielleicht gerade in dem Moment auch braucht? Gibt es vielleicht noch 1, 2 Formatierungssachen oder dann auch im Anschreiben? Passen die Sätze? Liest sich das alles irgendwie auch kongruent? Macht das Sinn? Und das ist so dann im Prinzip das, was man mit dir macht. In deinem Notencall war ich fairerweise nie, glaube ich.
Ah, ich glaube schon,
ein, zwei Mal.
Wo wir über deine mittaglichen Spaghetti.
Stimmt, ja, genau, dass ich immer nach meinem Mittagessen sehr, sehr müde war. Und ansonsten mit Jonas klärt man dann einfach so ein bisschen ab, okay, was sind so ein bisschen die schlauesten Schritte, wo kann ich mich bewerben, weil in dem Feld von Unternehmen und Beratungen und Boutique-Beratungen und was es auch immer da alles draußen gibt, ich glaube, da vor allem am Anfang so einen Überblick zu gewinnen, okay, wo passe ich da am Anfang überhaupt rein mit meinen ersten 2 Semestern, war für mich so ein bisschen das Schwierigste, alleine rauszufinden. Und da hat Jonas dann ganz gut geholfen, gesagt so, hey, das sind so vielleicht so die 20, 30, 40 Unternehmen, wo du es mal probieren kannst. Einige davon waren vielleicht auch so ein bisschen zu hoch gesteckt für nach dem 2. Semester. Aber man weiß ja auch nie, wo man dann vielleicht doch mal eingeladen wird. Und so war dann so ein bisschen die ersten Wochen.
Okay, und wie lange hat es dann gedauert, bis du die ersten, Erfolge gesehen hast?
Ja, ich kam ja im Januar zu euch und ich glaube Anfang März hatte ich dann Anfang Mitte März die Zusage bekommen für mein erstes Praktikum im Sommer, dann nach dem 2. Semester. Also es ging echt fix, 6, 7, 8 Wochen hat es dann nur gedauert. Ich habe aber auch, glaube ich, wirklich, also ich habe super viele Bewerbungen geschickt. Ich habe es echt drauf angelegt, da noch dann auch relativ schnell was zu bekommen und dementsprechend ging es auch ganz gut.
Okay, dann hast du weitere Praktika gemacht. Hol uns da mal so ein bisschen ab. So, ne? Das heißt, du hast dann, das heißt, du hast dein erstes M&A-Praktikum gemacht, dann hast du direkt das nächste M&A-Praktikum gemacht, dann hast du nochmal ein M&A-Praktikum gemacht. Hol uns da mal so ein bisschen ab.
Ja, also ich meine, ich habe mich ja für das erste beworben, hatte die Zusage und dann habe ich mich ja eigentlich auch relativ nahtlos dann eigentlich weiter beworben für die nächsten, weil ich wollte dann im Januar bis März noch eins machen. Also ich wollte nicht erst wieder auf den Sommer warten, sondern ich wollte dann auch so ein bisschen Studien überlappen, dann noch ein zweites Praktikum machen, einfach um dann für den Sommer vielleicht dann wieder noch ein bisschen ein besseres Praktikum zu bekommen. Und dann ging es im Prinzip genauso weiter wie fürs erste Praktikum. Ich habe mit Jonas wieder mal gequatscht, hey, so sieht's aus, vielleicht kamen dann irgendwie noch 1, 2 neue Noten dazu, vielleicht initiativentechnisch war irgendwie was Neues dabei und dann hat man sich wieder so seine 20, 30, 40 Unternehmen rausgesucht, wo man sich mal bewerben sollte, hingeschickt und dann gewartet, was zurückkommt und dann irgendwie geguckt, wo es dann am besten von beiden Seiten aus am besten passt. Ich habe es mit dem M&A schon ausgereizt. Ich glaube, da wäre ein Praktikum weniger im M&A, hätte es auch getan am Ende. Aber im Endeffekt, ich habe wirklich alles mal gesehen von Small Cap, Konzern, Mid Cap, Large Cap. Also von daher, ich bereue es auf gar keinen Fall.
Und du bist dann ja zu Morgan Stanley gekommen über eine Spring Week. So, das heißt, das war dann auch so, du hattest quasi das M&A-Praktikum im Sommer und dann in dem Herbst hast du dich dann auf die Spring Weeks beworben, um da dann, ne, weil die Frankfurt School, das sind 7 Semester, das heißt, da hat man halt die Möglichkeit, sich nach dem 2. Semester auch nochmal zu bewerben. Ja. Hast du da einen Vorteil von Pumpkin auch gemerkt?
Dadurch, dass natürlich auch viele Erstsemester sich für die Spring Weeks bewerben, wusste ich schon so ein bisschen, okay, was sind da vielleicht Dinge, die irgendwie drankommen, muss man vielleicht noch so ein bisschen andere Fähigkeiten, die du irgendwie hast, nochmal ein bisschen anders rausstellen, als jetzt nur sagen, so ja, ich habe coole Noten und vielleicht ein Praktikum schon gemacht, weil das setzt sich nicht wirklich von anderen Leuten ab, die sich für die Spring Weeks bewerben. Dass ich mich für die Spring Week beworben hat, war eigentlich relativer Zufall, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ich mich nal bewerben konnte an der FS. Ich habe mich dann in meinem dritten Semester tatsächlich beworben und habe mich auch nur bei Morgan Stanley beworben und dachte, okay, ich schick's mal ab. Und da der Vorteil dadurch war, dass ich die Company und auch HR durch die ganzen Events von FS schon ein bisschen kannte. Das heißt, HR kannte schon mal meinen Namen, wir hatten schon mal geschnackt. Und dementsprechend war es für mich vielleicht in dem Moment ein kleiner Vorteil, dass ich dann auch wirklich in die Interviews komme. Die Interviews muss man immer noch selber machen. Aber auch da habe ich dann mit euch nochmal geredet, mit Julian den Call gehabt, dann auch nochmal, glaube ich, auch schon im IB-Track. Mhm. Einfach um mal so ein bisschen Überblick zu bekommen, okay, wie unterscheidet sich vielleicht sowas auch dann zu einer, ich Anführungszeichen, normalen Praktikumsbewerbung.
Okay, das heißt, zu dem Zeitpunkt bist du auch schon in den Investment-Banking-Track bei uns gewechselt gewesen. Ja. Kannst du uns da ein bisschen abholen, so, ne? Weil, dass man quasi, um so die ersten Praktika irgendwie zu bekommen, dass man da einfach zu Pumpkin kommt, das denke ich mal für jeden sinnvoll, warum sich das lohnt. Wenn man allerdings aber den ersten Lebenslauf irgendwie schon mal hat, man hat irgendwie seine ersten M&A-Praktika gehabt, da ist dann ja nochmal das Thema, okay, ne? Ich kann mir jetzt ja vielleicht wieder irgendwie so aus dem Internet was ziehen und ein bisschen mit Kommilitonen üben, etc. Ja. und mich da so durchwursteln. Aber du hast dich dazu entschieden, halt nochmal irgendwie auch dann das Programm sozusagen zu upgraden, den Investment-Banking-Track. Also da kann ich jetzt auch nicht jeder rein, sondern muss man gewisse Anforderungen zu erfüllen, aber trotzdem da proaktiv nochmal reinzuwechseln. Ja. Was war da so die Intention dahinter?
Ich glaube, es waren zwei Punkte. Der erste Punkt war, ich kannte euch schon ein Jahr und ich wusste, okay, das hat schon irgendwie alles auch ein bisschen Hand und Fuß, was ihr hier macht und es funktioniert. Dementsprechend hatte ich auch das Vertrauen und ich wusste, es wird funktionieren. Also es war jetzt nicht so, okay, ich gebe jetzt hier nochmal irgendwie Summe X aus und das wird dann nichts, sondern ich habe dann auch dann wieder irgendwie neue Leute kennengelernt und habe auf jeden Fall irgendein Learning rausgezogen. Mhm. Deswegen wusste ich, okay, ich gehe auf gar keinen Fall irgendwie mit einer Nullnummer raus. Mhm. Der zweite Punkt war, und das ist auch so ein bisschen, was ich am Anfang gesagt hatte, es ist ja kein Entweder-Oder, sondern es ist okay, ich habe jetzt dann den Track und die Ressourcen vom Track und nochmal den Ansprechpartner mit dem Julian, der den Call ja macht, der auch zig Praktika in dem Bereich gemacht hat, der jetzt im P arbeitet seit was weiß ich wie vielen Jahren. Und das kann ich ja super kombinieren dann mit Interview-Probe-Sessions, dann auch in Initiativen oder mit Kommilitonen. Das habe ich ja trotzdem auch gemacht. Ja. Aber wenn sich da dann irgendwie Fragen ergeben haben, fand ich super hilfreich, einfach eine Person zu fragen, die seit super vielen Jahren in dem Bereich einfach arbeitet, weiß auch, wie es in der Praxis aussieht und weiß auch, wie man so eine Interviewfrage vielleicht auch einfach mal strategisch klüger beantworten kann, wie jetzt einfach nur die Bilderbuchantwort aus einem Buch, weil damit schießt man sich vielleicht auch manchmal ins Bein, wenn man einfach nur irgendwie auswendig gelerntes runterbetet, ohne überhaupt zu wissen, okay, was bringt das eigentlich?
Okay, das heißt, dann hattest du dich damit auf die Spring Week Interviews dann auch vorbereitet, hast dann die Spring Week bekommen. Ja. Und dann geht es ja auch darum, die Spring Week zu converten, damit du dann im Folgejahr das Investment Banking Summer Analyst Programm in London bei Morgan Stanley bekommst. So, wie lief das an?
Also die Spring Week, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Woche Insight einfach nur in die Bank bekommen, auch nicht nur Investment Banking spezifisch, sondern alles, also Investment Management, Trading, Sales, IB, alles dabei. Man lernt einfach ganz viele Leute kennen von der Bank, HR, Speaker. Wir hatten auch mit dem CEO von Morgan Stanley eine Panel-Discussion. Und danach konnten wir hatten die noch online, also bei uns wurde jeder eingeladen zum Assessment Center. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es vor Ort ist, ob dann vielleicht auch nur eine Handvoll genommen wird. Bei mir war es jetzt, wie gesagt, online. Dann konnten wir ranken von 1 bis 5, welche Divisions uns am meisten interessieren. Und da wurden wir dann eben eingeladen zum Assessment Center. Die meisten haben IB genommen und wir durften auch die Location aussuchen, London oder Frankfurt. Mhm. Ich habe London genommen, weil ich dachte, es ist bestimmt nochmal ganz cool, auch irgendwo anders nochmal ein Praktikum zu machen. London ist eine super coole Stadt, hat mir mega gut gefallen, die paar Male, wo ich da war. Und dementsprechend habe ich London genommen und dann sind wir hingeflogen und haben dann an einem Samstag den Auswahltag, bestehend aus 3 Interviews, 1 eher fachlich, 2 eher so ein bisschen persönlich. Und danach, 1, 2 Wochen später, wurde dann uns gesagt, ob es geklappt hat oder nicht.
Okay, und da hast du dich dann auch wieder mit Julian entsprechend darauf vorbereitet.
Genau, also ich glaube, du hast irgendwann eine gewisse Schwelle erreicht, wo du sagst, okay, du kannst jetzt 80% von den Sachen, die du
Was muss man da können? Also kannst du vielleicht ein bisschen konkreter werden. Was wird da in sowas abgefragt, in so einem Investmentbank-Interview auf so einem Niveau bei einer Bulge-Bracket Investmentbank wie Morgan Stanley? Was muss man da drauf haben?
Also es ist, wie gesagt, von Bank zu Bank unterschiedlich und die Prozesse sind immer unterschiedlich. Bei mir war es jetzt so, es war ein eher fachliches Interview. Das heißt, wir hatten eine Case-Study, wo wir dann so klassisch irgendwie so ein bisschen den Berater spielen mussten, irgendwie 1, 2, 3 Optionen, welche davon sollen wir kaufen oder nicht. Und dann gab es so 1, 2 Schwierigkeiten, die man dann irgendwie so rausfinden musste. Und da ging es aber dann auch mehr darum, so ein bisschen zu erklären, okay, warum bin ich auf die Lösung gekommen und weniger, meine Lösung ist fehlerfrei, weil ich hatte auch trotz Taschenrechner einen dicken Rechenfehler drin. Und es hat dann doch relativ gut funktioniert. Und die anderen beiden sind eher so persönlich, also warum Morgan Stanley, warum Investment Banking, wie kommst du auch mit vielleicht eher ein bisschen schwierigeren Arbeitszeiten, klar, was hast du mal gemacht, wenn es irgendwie Stress im Team gab? Also wirklich eher so diese klassischen Fragen. Und mit Julian im Call habe ich dann auch weniger mich auf die Fragen vorbereitet, sondern bin eher so den Aspekt angegangen, okay, wie bereite ich mich so ein bisschen mental eher auf den Tag vor? Weil wenn du ein paar Interviews geführt hast, wie gesagt, es ist irgendwann immer das Gleiche und du kannst nie dich 100% auf ein Interview vorbereiten, weil es gibt bestimmt immer 1, 2 Fragen, die du nicht kannst. Aber ich glaube, es geht dann eher darum, wie gehst du damit um, wenn du eine Frage nicht kannst? Wie präsentierst du dich auch? Und wie gehst du vor allem vorher, glaube ich, mindset-technisch in so ein Interview rein? Und da habe ich mit Julian dann nochmal viel gemacht. Und das hat mir dahingehend auch mega gut geholfen.
Okay. Und dann hattest du im Sommer das Investmentbanking-Praktikum bei Morgan Stanley gehabt. Und um das Kapitel Praktika, ne, dann sprechen wir noch über Noten und über Masterbewerbung und Stipendien und so weiter und so fort. Aber um das Kapitel Praktika noch fertig zu machen, dann hattest du die Bulge-Bracket-Erfahrung und hast dann gesagt, jetzt will ich nochmal Strategieberatung kennenlernen oder wie kam das?
Ja, also ich habe ja in meinem Bachelor wirklich nur M&A gesehen. Und es gibt auf der Welt ja Gott sei Dank noch viele andere Berufe außer nur M&A. Und ich dachte so, warum nicht versuchen? Hab mich dann auch wieder beworben und hat dann auch bei McKinsey geklappt.
Dafür bist du dann, also bei uns gibt es da den Investmentbanking-Track, wo man dann, also weil Investmentbanking-Interviews sind natürlich anders als Strategieberatungs-Interviews. Und dann gibt es noch den Unternehmensberatungstrack. Den macht der Patrick. Vielleicht kannst du uns da mal abholen, wie irgendwie, ne, für jemanden, der noch nie Strategieberatungspraktika oder Interview hat und sich dann direkt auf einem McKinsey-Level vorbereitet, wie das bei dir ablief.
Also da war ich noch verlorener am Anfang, als ich in den IB-Track gekommen bin, weil da war ich auch schon mittlerweile 2,5 Jahre im Coaching. Das heißt, es hat sich eine gewisse Anzahl an Input angesammelt in dem Track und ich konnte ja gar nichts. Also ich wusste ja überhaupt nichts. Ich wusste, okay, man case da ein bisschen rum, aber ich hatte gar keine Ahnung, wie so ein Case aussieht. Und dementsprechend habe ich dann wirklich angefangen bei den Basics. Okay, was ist ein Case und was sind so Frameworks? Was ist überhaupt eine Framework? Wann benutze ich die? Wie gehe ich irgendwie dann diese Fragen durch? Und da habe ich mir wirklich auch erstmal ganz plump die ganzen Videos irgendwie angeguckt. Und dann finde ich auch, ist Beratung immer viel mehr mit anderen Leuten interviewen oder zusammen casen, als es in MIB ist. In MIB kannst du auch immer viel dir noch selber beibringen und dir es halt durchlesen. Dann kannst du die Fragen auch irgendwann und dann nach 1, 2 Praktika hast du auch verstanden, okay, warum macht man das überhaupt so in der Praxis, wie man es macht. Aber in der Beratung oder für Beratungsinterviews, zumindest war es meine Erfahrung, ist es viel mehr so, es bringt dir nichts, wenn du einen Case alleine machst und dir dann die Lösung daneben legst und sagst, so, ja, okay, da wäre ich bestimmt auch irgendwie drauf gekommen. Weil wenn du wirklich dann durchführen musst und dir deine Struktur erstellen musst und dir wirklich Gedanken dazu machen musst, zu dem Problem, was da gerade irgendwie ist, das ist nochmal was anderes, wenn du es auch laut aussprichst. Und da war natürlich dann die ersten Calls mit Patrick super wertvoll, weil dir direkt jemand sagt, der auch in so einer Firma mal 2, 3 Jahre gearbeitet hat, der auch die ganzen Bewerbungsprozesse durchgegangen ist, hey, so bin ich damals rangegangen, so macht es auch zeittechnisch am meisten Sinn. Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ich bereite mich jetzt irgendwie ein Jahr drauf vor, aber da hast du halt irgendwie auch nicht so mega Lust drauf. Du willst ja auch immer das Kapitel dann mal abhaken, wieder Bewerbungen und Interviews führen. Und das hat mir super viel Zeit erspart. Wie gesagt, ich habe dann natürlich auch noch mit Kommilitonen gecased, mit irgendwie Leuten aus der studentischen Unternehmensberatung gecased, mit aber auch anderen Leuten aus dem Coaching gecased, die gerade sich auch irgendwie darauf vorbereiten. Und so hast du einfach super eine große Auswahl an Leuten, mit denen du auch cased, weil jeder gibt dir nochmal individuelles und anderes Feedback und so kriegst du einfach super viele verschiedene Meinungen und kannst dann am Ende auch deine Schwächen relativ schnell auch dann irgendwie auf ein Niveau heben oder die eben ausbauen, dass es dann am Ende klappt.
Mhm. Warum, also da ist wieder ähnliche Frage wie damals irgendwie beim Wechsel in IB-Track, ne? Ich meine, Unternehmensberatung, man kann sich auch irgendwie vielleicht Es gibt da irgendwie Anbieter, da kannst du dir dann irgendwelche so Einzelsessions mal buchen bei einem Coach. Irgendwie, warum hast du dich da auch für diese systematische Herangehensweise mit uns entschieden?
Ja gut, ich war ja sowieso schon bei euch. Also von daher, bevor ich mir jetzt irgendwie nochmal recherche, also ich wollte auch nicht nochmal recherchieren und sagen, okay, ist der jetzt nochmal hier besser oder so, weil, wie gesagt, ich wusste, es funktioniert. Ich verstehe mich mit euch extrem gut. Und dementsprechend wollte ich das mit euch auch einfach weitermachen. Da habe ich mich nie anders irgendwie informiert. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, es macht sehr, sehr viel Sinn, auch über eine größere Zeitspanne hinweg, als irgendwie nur ein, zwei, drei Interview-Sessions, die du dann ja irgendwie buchen kannst extern, dich irgendwie dann auch mal mit einer Person konstant irgendwie immer weiter zu casen, weil die Person gibt dir anderes Feedback. Die sagt dir, okay, vor einer Woche warst du noch da, jetzt bist du hier, jetzt achte mal auf die ein, zwei Punkte und dann nächste Woche machen wir das wieder. Ich glaube, wenn du dir so individuelle Einzelsessions buchst, dann bist du wesentlich schneller bei einem Betrag X, wie man es hier ist. Und du hast halt irgendwie nur 45 Minuten, vielleicht zweimal. Und hier nimmt Patrick sich so viel Zeit für dich, wie du brauchst. Und wenn es mal eine Stunde, anderthalb Stunden ist, dann ist das so. Dann hast du es aber nächste Woche wieder und die Woche drauf wieder. Und du kannst ihm privat schreiben, sagen, hey, das ist gerade irgendwie mein Problem. Gibt es so irgendwie ein, zwei Quickfixes, die du irgendwie gerade für mich hast? Und das finde ich einfach ganzheitlich besser, wie wenn du dann sagst, okay, du hast jetzt anderthalb Stunden mit Coach X zweimal, dann musst du auch wieder gucken, passt das irgendwie persönlich auf einer Ebene und so hast du natürlich auch ganz anders Zeit, dich erstmal irgendwie auch auf die Person einzulassen.
Mhm. Okay, ja, das ist auf jeden Fall einleuchtend und das heißt, für dich war es am Anfang eine große Umstellung, aber dann halt durch diese ganze Übung bist du dann da immer mehr reingekommen, sodass es dann bei McKinsey am Ende des Tages auch geklappt hat.
Ja, also man muss fairerweise auch sagen, es ist auch immer mit ein bisschen Glück verbunden, wer dir gerade gegenüber sitzt, was für eine Tagesform hast du, welche Interviewformate liegen dir mehr, weil McKinsey hat ein anderes Interviewformat als alle anderen Beratungen. Mhm. Dass es dann am Ende da geklappt hat, hat natürlich auch ein bisschen irgendwo mit Glück zu tun, weil ich hatte auch Interviews bei anderen großen Beratungen, wo es nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es dann auch irgendwo so ein bisschen dieses Stück Selbstbewusstsein, was du einfach dann dir ancasen musst. Ja. Und ich glaube, mir hat es zumindest sehr, sehr gut geholfen, das mit einer Person zu machen, die zwei, drei Jahre da gearbeitet hat, die auch mal selber Interviews geführt hat bei der Firma und weiß, worauf es auch ankommt. Dass es dann im Endeffekt so funktioniert und jetzt auch irgendwie dann so perfekt in die Planung passt, ist natürlich auch ein bisschen Glück. Ja.
Okay, dann lass uns mal über Masterbewerbung sprechen. So, du wirst dann jetzt zum Herbst einen Master an der Nova Business School beginnen. Ja. Thema Master würde ich vielleicht auch noch über Noten sprechen. Mit welchem Notenschnitt bist du damals ins Coaching gekommen? Und jetzt mit diesen ganzen Praktika hat sich der Notenschnitt vermutlich verschlechtert oder ist er nach oben gegangen?
Also nach meinem ersten Semester hatte ich einen Schnitt an der FS von 1,8, 1,7, 1,8 irgendwie in dem Bereich. Ich habe jetzt meinen Bachelor abgeschlossen mit 1,4. Mhm. Also wurde nochmal einen Tick besser. Und Masterbewerbungen macht ja der Nuri. Mhm. Man muss fairerweise dazu sagen, ich habe jetzt für die Nova mit euch nicht super eng zusammengearbeitet, weil ich hoffe, nach 3,5 Jahren Bewerbungen schreiben, weiß man dann auch so ein bisschen, wie ein Anschreiben auszusehen hat. Von daher habe ich das dann relativ schnell irgendwie dann auch alleine irgendwie hingeschrieben. Aber du hast nochmal drüber gelesen, Nuri hat auch nochmal drüber gelesen. Da gab es nochmal bei vielleicht ein, zwei Absätzen ein bisschen Input. Ja. Geschadet haben wird es nicht, aber ich glaube... Da war also die Zusammenarbeit mit euch eher so ein bisschen nebenbei.
Ja, ja. Das heißt, Noten an der FS von irgendwie 1,9, 1,8 hoch auf 1,4 an einer sehr, sehr guten Uni, neben ganz viel Praktika. Wie hast du das hinbekommen? Hast du da, also hast du auch irgendwie, du hast gesagt, du warst nicht auf den Notencalls, hast du irgendwie Konzepte aus den Pumpkin-Notenunterlagen für dich nutzen können? Und wie hast du das auch während den doch sehr anspruchsvollen Praktika auch hinbekommen? Hattest du immer noch Freizeit oder hast du jetzt halt über die letzten 3 Jahre keine Freizeit gehabt?
Ja, es kommt darauf an, welche Station man gerade sich irgendwie so ein bisschen anguckt und welches Praktikum man gerade nimmt. Es gibt immer mal ein bisschen Fluktuationen, wo man ein bisschen mehr Freizeit hat und ein bisschen weniger. Zum Beispiel die letzten beiden Semester, die waren jetzt eher entspannt als irgendwie das dritte Semester, wo man sich dann auch wieder für x Sachen parallel bewerben muss. Ich glaube, wenn man einmal auch verstanden hat, wie man an Uni XY zu lernen hat, dann ist es nochmal einfacher. Am Anfang war man natürlich frisch vom Abi. Man dachte, okay, man macht irgendwie das Gleiche wieder mit Lernzetteln und hier zusammenfassen und auswendig lernen. Hat dann bedingt funktioniert. Ich würde jetzt nicht sagen, meine Noten waren schlecht, das auf keinen Fall, aber auch nicht das, was ich irgendwie wollte oder wo ich hin wollte. Und dann merkt man ja auch irgendwie von höheren Semestern, okay, wie lernen die dann, okay, hier Anki, Karteikarten, ja, okay, probiere ich das mal aus. Es war auch ein bisschen viel, das heißt viel, das war auch Trial and Error. Man merkt auch, okay, ist das Fach natürlich eher mathe-lastig, dann bringt es ja nichts, wenn du die Formel irgendwie auswendig lernst und du musst die halt irgendwie 10-mal gemacht haben und dann kannst du es auch. Von daher hat sich das dann irgendwie relativ schnell dann auch eingependelt, wo ich gemerkt habe, okay, die Klausuren sind immer relativ nah an Altklausuren, dann wird es wahrscheinlich Sinn machen, viele Altklausuren zu machen. Und dann kann man sich seine Zeit auch relativ gut dahingehend einteilen, dass man noch Freizeit hat. Was es natürlich einfacher macht, wenn man weiß, okay, ich bewerbe mich jetzt bei den 35 Unternehmen in irgendwie der und der Spanne und davon werde ich bestimmt irgendwo eingeladen. Dann nimmt das natürlich schon so ein bisschen Gedanken raus, okay, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, weil man weiß, okay, wenn ich das mache, dann wird es auch zwangsweise irgendwann funktionieren.
Okay, dann lass uns mal als letzten Punkt noch das Thema Stipendienbewerbung sprechen. Du bist Stipendiat bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, eines der großen Begabtenförderwerke in Deutschland. Wie ging das los? Wie hat das am Ende des Tages funktioniert? Was bedeutet das, so ein Stipendium zu haben? Und wie hast du da das Coaching nutzen können? Oder hast du da das Coaching irgendwie nutzen können?
Also ich würde sagen, das Stipendium war tatsächlich eines der größten Punkte, wo ich euch genutzt habe, weil für mich in meinem Kopf war es und ist es irgendwie auch immer noch ein Stipendiat zu sein, bedeutet immer 1,0 und hier Mathe-Olympiade gewonnen und Physik irgendwie einen Preis und hier nebenbei noch irgendwie was ganz Großes gemacht. Für mich sind Stipendiaten immer diese Mega-Überflieger, deswegen habe ich mich im ersten 2-3 Semestern gar nicht getraut, mich irgendwo zu bewerben, weil ich dachte so, naja, okay, das klappt sowieso nicht. Ich habe ein gutes Profil, aber es ist jetzt nicht dieses Überfliegerprofil. Und dann dachte ich mir im vierten Semester auch irgendwann so, okay, komm, was hast du zu verlieren? Es war auch so ein bisschen das Mindset, was ich relativ schnell irgendwie im Coaching gelernt habe. Du kriegst nur eine Absage, wenn du dich nicht bewirbst. Und worst case kriegst du halt eine Absage, wenn du dich auch beworben hast. Aber wenn du es gar nicht erst versuchst, dann klappt es auch nie. Von daher dachte ich so, okay, ich probiere es einfach mal. Ich hatte aber gar keine Ahnung von Stipendien. Also trotzdem, dass ich im dritten, vierten Semester war, wusste ich überhaupt nicht, welche Arten von Stipendien es gibt, welche Förderwerke es gibt, sonst irgendwas. Und da bin ich dann auch zu Nuri gegangen und der hat mir wirklich erstmal erklärt, okay, was für Arten von Stipendien gibt's, welche Förderwerke gibt's, sind die eher so ein bisschen politisch ausgerichtet, sind die eher so wirklich krass auf akademische Leistungen ausgerichtet. Und dann haben wir uns für oder eins ausgesucht, wo ich mich wirklich drauf konzentriere und wirklich mich nur dafür bewerbe, weil anders als für Praktika, wo man sich ja doch auf mehr bewirbt, finde ich, ist es für Stipendien schon sinnvoll, sich eher auf eins zu bewerben oder maximal zwei, weil du ja irgendwie so ein bisschen deine ganze Story und auch so ein bisschen deine Lebenseinstellung, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen deinen moralischen Kompass irgendwie da ja auch so ein bisschen irgendwie reinlegen musst, gerade wenn du dich irgendwie bei politischen Förderwerken dann bewirbst. Und deswegen haben wir uns dann für die entschieden und sind dann wirklich Schritt für Schritt den Bewerbungsbogen durch und haben dann jede Woche war dann der Stipendien-Call und haben dann jede Woche irgendwie so ein bisschen neu dran gewerkelt und so ein bisschen neu dran gefeilt, bis ich es dann abgeschickt habe und dann auch eingeladen wurde zum Auswahltag. Das war dann wirklich beim Stipendium vor Ort, das war nach Corona dann schon. Und dann hat mir aber Nuri auch super geholfen, okay, wie bereite ich mich denn jetzt auf so ein Interview für so ein Stipendium vor, weil das habe ich auch noch nie gemacht und es ist ja auch nochmal ganz anders als irgendwie für Praktika. Hab mit mir da auch nochmal so ein Mock-Interview gemacht, hab mich mit Leuten connected, die er noch kannte, die in dem Förderwerk waren. Die konnten mir nochmal ein paar Tipps geben und dann hat es ganz gut funktioniert.
Ja, ist auf jeden Fall cool. Was bedeutet das für die Leute, die es noch nicht so genau wissen? Was ziehst du jetzt für Nutzen aus dem Stipendium? Also muss jetzt gar nicht sagen, wie viel Förderung du exakt bekommst, aber so eine grobe Größenordnung, was hat man von so einem Stipendium? Also was bedeutet das? Weil du hast ja schon recht viel Zeit irgendwie da rein investiert, das zu bekommen.
Also es gibt einmal die monetäre Förderung, wo man eben monatlich gefördert wird mit Betrag X. Die meisten Stipendien haben dann auch noch eine Auslandsförderung von bis zu 10.000 Euro pro Jahr, wo die dich dann im Ausland fördern an Studiengebühren, inklusive Reisekosten, Zuschuss, Flugkostenpauschale und so weiter und so fort. Aber eben auch die ideelle Förderung. Das heißt, ich muss mindestens zu zwei Seminaren im Jahr gehen, wo man dann zu ganz verschiedenen Themen einfach einen Vortrag hat, Gruppenarbeiten hat, Diskussionen hat. Und das ist auch super, super cool, weil man mal Leute kennenlernt, die ganz außerhalb von der eigenen BWL-Bubble sind. Man sitzt dann plötzlich mit einem am Tisch, der irgendwie Brauwesen in München studiert. Und es ist aber irgendwie ganz cool, sich mal über ganz andere Dinge zu unterhalten. Aber trotzdem im Grunde so diese gleiche politische Einstellung irgendwie zu haben. Und da lernt man nicht nur ganz viele neue Leute kennen, sondern hat auch super viel neuen Input von Dingen, wo ich mich privat jetzt vielleicht nicht zwingend mit beschäftigen würde. Mhm. Aber einfach, weil man in dieses Seminar geht, sich dann auch dahingehend einmal befasst.
Ja, ja, auch sehr, sehr cool, dass das auch geklappt hat. Also das ist wirklich Praktika, Checkmark, Notenverbesserung, Checkmark, Master, Checkmark, Stipendium, Checkmark. Gibt es irgendwas eigentlich von Pumpkin, was du nicht genutzt hast über die letzten 3 Jahre? Hast genetzwerkt, hast auch andere Leute kennengelernt?
Ja, also ich glaube, wenn man ein bisschen im Coaching dabei ist und keine neuen Leute kennenlernt, dann macht man auch was falsch. Also natürlich, und das hat auch geholfen, egal wo man sich beworben hat. Man hat mindestens immer eine Person, die sich da entweder gerade auch drauf bewirbt oder schon mal beworben hat. Die haut man an, und wenn die Person einem nicht helfen kann, dann kennt die Person wen, die wieder wen kennt, die irgendwie wieder wen kennt. Mhm. Von daher, das ist natürlich auch super, super praktisch, dass man jetzt mit über 1000 Leuten nicht jeden kennt und auch nicht mit jedem irgendwie beste Freunde ist, ist irgendwie auch klar. Aber man hat auf jeden Fall seinen kleinen Kreis, mit dem man dann irgendwie auch angefangen hat. Und das ist irgendwie auch mega cool zu sehen, wo die anderen Leute jetzt alle
ja.
überall sind.
Ja, da würde ich jetzt nämlich mal zum Fazit, zum letzten Punkt übergehen. Wenn wir es gerade irgendwie so haben, ne, irgendwie andere Leute, wenn du mal irgendwie so das Netzwerk bei Pumpkin so ein bisschen beschreiben würdest. Ich meine, wenn man sonst irgendwie so guckt irgendwie, kriegt man vielleicht irgendwie die Meinung, da sind nur irgendwie Erst- und Zweitsemester dabei. Wie würdest du denn die anderen Leute irgendwie beschreiben, die vielleicht auch so auf deinem Level unterwegs sind, die du irgendwie aus den IB, UB-Track kennst, etc.?
Ja, die sind auch alle weit fortgeschritten im Bachelor, bis Ende Bachelor, Anfang, Mitte Master. Die haben dann auch schon irgendwie 2, 3, 4 Praktika irgendwo gemacht. Und das hilft natürlich auch dann irgendwie so ein bisschen so die eigenen Fragen, die man noch hat. Okay, bleibt man jetzt irgendwie in dem Bereich? Will man wechseln? Dann irgendwie vielleicht da auch nochmal irgendwie mit den Leuten drüber zu reden. Aber auch über ganz andere Dinge. Dann irgendwie Unis. Wie gefällt's dir? Willst du vielleicht ins Auslandssemester? Wenn ja, wohin? Ich war auch mit wem am Auslandssemester zusammen, den ich auch hier in der Office-Party kennengelernt habe,
bevor er auch... Da erinnere ich mich an so ein Bild, was ja, glaube ich, mit nicht mehr 0,0% Alkoholkonsum mir mal zugeschickt hat.
Das könnte sein, aber das ist natürlich dann super, super cool. Und wie gesagt, ich war ja relativ früh im Coaching, das heißt, ich habe ja auch viele Leute dann auch irgendwie dann gesehen, die später dazu kamen, aber die immer noch dabei sind. Und irgendwie zu sehen, wie man dann zusammen so auch ein bisschen durch dieses Studium geht und irgendwie auch ganz viele Bewerbungsphasen zusammen meistert und irgendwie auch logischerweise Niederschläge. Das sieht irgendwie immer so aus, als würde alles hier immer nur straight nach oben gehen. Ja, gut, es hat im Endeffekt alles dann doch relativ gut funktioniert, so wie ich es irgendwie wollte, aber dass da natürlich auch mal Phasen dabei sind, wo man sich denkt...
Ja, es sieht auf jeden Fall krasser aus, als es irgendwie... Also man denkt, es ging nur nach oben.
Ja.
Na, aber ich meine, es gab definitiv auch Phasen, wo es mal nicht so gut lief. Ne?
Auf jeden Fall. Und das gehört dazu. Und ich glaube dann, je mehr Leute man um sich herum hat, die das A verstehen und die dich irgendwie dann auch auffangen und aufbauen können und die da auch gerade selber durchgehen, ist super, super hilfreich. Da hilft die Uni natürlich auch, die ich im Bachelor hatte, weil da gibt es vielleicht tendenziell nochmal mehr Leute, die das irgendwie intrinsisch machen, als jetzt vielleicht an anderen staatlichen Unis. Aber dann nochmal irgendwie eine Handvoll mehr Leute zu haben, die einem da helfen, ist nie, nie schlecht.
Jetzt hast du aber, obwohl es natürlich nicht immer super lief, trotzdem natürlich exzellente Erfolge bekommen. Wie gesagt, Noten, Stipendien, Master, Tier-1-Praktika im Investmentbanking und in der Strategieberatung. Was würdest du sagen, hast du richtig gemacht mit Pumpkin? Also wenn jetzt mal vielleicht an Leute, die irgendwie neu zu Pumpkin kommen, die irgendwie vielleicht schon ein halbes Jahr dabei sind, die irgendwie sich wahrscheinlich vorhaben, irgendwie in 2, 3 Monaten zu Pumpkin zu kommen, wie nutzt man das richtig? Und wie stellt man auch sicher, dass man irgendwie auch über mehrere Jahre am Ball bleibt und da auch das Maximum für sich rausholt?
Ich glaube, wie man es richtig nutzt, ist von Person zu Person und von Lerntyp zu Lerntyp unterschiedlich. Es gibt einige, die jede Eventualität irgendwie durchsprechen wollen und sagen, okay, ich brauche das irgendwie für mein Gewissen und jetzt bin ich 100% vorbereitet. Und dann gibt es eher so Leute, wo ich dann auch eher hingedriftet bin, auch gerade dann für die Beratungsinterviews, wo ich einfach auf ein Grundlevel kommen wollte, wo ich dachte, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie sicher und bin selbstbewusst genug, mich in das Interview zu setzen. Und dann kann man aber natürlich jede einzelne Lektion sich irgendwie angucken und in jeden Call noch gehen. Oder man hilft oder man nutzt Pumpkin irgendwie so für diese initiale Starthilfe, sagt, okay, das ist der Überblick, den ich jetzt habe und das sind jetzt die 2, 3 nächsten Schritte mit euch und dann nutzt man noch das Uni-Netzwerk und nutzt vielleicht noch irgendwie einen Privatkontakt oder wie auch immer und ergänzt dann einfach da so ein bisschen. Aber da bietet ihr so viel und in jeder Tiefe was an, dass, glaube ich, auch jeder Lerntyp und jede Person da für sich gerade das rausziehen kann, wie er am besten irgendwie lernt oder wie er am besten irgendwie in Bewerbungsphasen, Interviews etc. irgendwie reingehen will. Und ich glaube, am allerwichtigsten ist es auch, sich auch mal Pausen zu nehmen, ohne zu denken, ich könnte jetzt aber auch noch 2, 3, 4 andere Sachen in der Zeit machen, weil eine oder zwei Wochen mal wirklich Pause von allem und weg und irgendwie mal woanders sein, ist wesentlich, wesentlich hilfreicher, als irgendwie in den 2 Wochen dann irgendwie nur mit Halbgas und wenig Motivation zwar auf dem Blatt Papier was zu machen, aber irgendwie nicht wirklich bei der Sache zu sein.
Ja, also wenn man es macht, dann muss man es auch richtig machen.
Ja.
Okay, wenn jetzt jemand irgendwie die Videos regelmäßig anschaut, aber vielleicht noch nicht weiß, wie es ist, wirklich dabei zu sein, was sind so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, das würde ich vielleicht irgendwie Leuten auch mitgeben wollen, die sich überlegen, zu Pumpkin zu kommen, die es aber noch nicht so wissen, worüber kriegt man vielleicht auch über Social Media vielleicht einen falschen Eindruck. Ich meine, du hast jetzt auch schon vor 2 Jahren mal die erste Progress-Story gemacht, das heißt, du wirst auch häufig angesprochen, kann ich mir vorstellen, an der FS oder über LinkedIn, hey, du bist doch bei Pumpkin, wie ist es da, was sind irgendwie vielleicht Vorurteile, die die Leute haben, also was sind da so ein paar Punkte, ja, mit denen man vielleicht mal so aufräumen kann, sozusagen.
Ja, also ich habe nie zum Beispiel jetzt direkten Kontakt irgendwie mit negativen Meinungen gehabt. Dazu, was mir dann hinter meinem Rücken passiert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, ich setze mich hier nicht hin, um zu sagen, so hey, ich habe jetzt das und das irgendwie auf dem Blatt Papier erreicht und bin dadurch jetzt der coolste Mensch in Frankfurt, weil es gibt 100 Leute, die es vor mir erreicht haben, es gibt 100 Leute, die es in dem Jahr auch erreicht haben und es gibt ganz viele andere Leute mit wesentlich bemerkenswerteren Stationen, die das erreicht haben. Ich glaube, mir ist einfach nur wichtig, dass Leute, die vielleicht ähnliche Ambitionen haben oder irgendwie ähnlich Lust auf diese Bereiche haben, aber das irgendwie jetzt nicht vielleicht irgendwie in die Familie gelegt wurde, die vielleicht an Universität XY studieren wollen, aber das vielleicht finanziell nicht so straightforward ist, wie man das irgendwie finanzieren sollte. Oder wenn man in die Bereiche will, aber einfach keine Ahnung hat davon, wie kommt man da rein oder ich kenne niemanden und alle Kommilitonen um mich herum, die haben irgendwie jetzt schon das erste Praktikum durch Kontakte und ich weiß nicht mehr, wo ich mich bewerben soll. Dass es einfach kein Grund ist, deswegen diesen Traum oder dieses Ziel nicht zu verfolgen, sondern einfach sich Hilfe zu holen und dann Schritt für Schritt zu gucken, okay, wie komme ich dahin? Weil das ist alles nichts, was irgendwie unerreichbar ist. Ich bin nicht schlauer als irgendwie andere. Ich bin nicht irgendwie mehr am Arbeiten als andere. Und es hat auch funktioniert. Vielleicht muss man mal einen Schritt irgendwie mehr nach links und rechts gehen. Vielleicht muss man initial vielleicht auch mal ein bisschen mehr investieren als andere und es ist vielleicht dann unfair, aber wenn man irgendwie das Ziel hat und da irgendwie hin will, dann einfach, glaube ich, vor allem an sich glauben und das Ziel irgendwie verfolgen und sich dann nicht irgendwie davon abbringen lassen, nur weil irgendwie Leute um einen herum irgendwie schon gefühlt 3, 4, 5 Schritte weiter sind. Das ist jetzt nicht nur, wenn man sagt, man will irgendwie in die 3, 4, 5 Bereiche, wo sich hier alles drum dreht, sondern auch, wenn man sagt, man will unbedingt in Ausbildung XY reinkommen, aber ich weiß nicht genau wie. Dann mit Leuten reden, irgendwie in Kontakt kommen und vor allem viel an sich selber glauben und Schritt für Schritt dann einfach gucken, was sich ergibt und dann schafft man es auch.
Da kann ich mich nur anschließen. Also ich meine, wir machen das, also, ich meine, wir werden auch einige Leute dabei haben, die durch das familiäre Netzwerk und so weiter und so fort da sowieso reingekommen wären. Also die sagen so, ich will auf jeden Fall nochmal sicherstellen, dass ich das schaffe. Aber besonders freuen sich natürlich auch Leuten irgendwie, die von außerhalb reinkommen, in diese Branchen reinzuhelfen, um da für mehr Diversität zu sorgen, um einfach auch andere Perspektiven reinzubringen, als dass nur die Kinder von den Leuten da reinkommen, die da eh schon drin sind sozusagen. So, eine letzte Frage vielleicht noch. Du hattest gerade angesprochen, das Thema, ne, man soll sich auch trauen, sich Hilfe zu holen. Und das ist etwas, was ich zumindest recht häufig irgendwie merke, wenn ich irgendwie mit Leuten irgendwie schreibe, auf Instagram, LinkedIn etc., dass sich viele sehr schwer damit tun, sich Unterstützung, Hilfe zu holen, weil sie halt entweder sagen, okay, dann zählt das nicht mehr so viel, ne, dass ich dieses Ziel erreiche, aber ich habe es ja nicht alleine geschafft. Oder dass sie halt auch denken, okay, man muss das alleine schaffen, ansonsten gehört man da nicht hin. So, ne? Wie stehst du zu dieser Aussage? Also vielleicht auch mit anderen Leuten, die du irgendwie bei deinen Praktika kennengelernt hast, würdest du sagen, wenn die... Also die nicht bei Pumpkin waren, haben die es alle voll alleine geschafft. Also was kannst du den Leuten da mitgeben, die dieses Mindset mit sich rumtragen?
Ja, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass niemand schafft es alleine. Also egal, wo man eine Person kennenlernt und ob da dann irgendwie man mit den Eltern redet oder mit den Großeltern, niemand hat es komplett alleine geschafft. Du hast immer irgendwen an deiner Seite, der dir hilft und der dir in gewissen Dingen einfach dann voraus ist und ihr euch dadurch dann irgendwie ergänzt. Und ich glaube, das zu verstehen ist sehr, sehr wichtig. Weil selbst wenn du jetzt nicht im Coaching bist, wirst du ja auch in der Uni zusammen mit den Kommilitonen dich für Interviews vorbereiten, für Klausuren lernen, zusammen deine Bewerbungen irgendwie machen, da nochmal gegenlesen. Dann hast du es ja auch irgendwo nicht alleine geschafft, weil du hast ja auch wen gehabt, der dir geholfen hat. Und ich glaube, du musst auch nichts irgendwie alleine schaffen in dem Sinne, weil du kannst dir Hilfe da holen in den Bereichen, in denen du einfach nicht so gut bist. Und dann musst du ja aber trotzdem noch selber die Bewerbung abschicken. Du musst ja trotzdem noch selber im Interview sitzen. Das ist ja jetzt nicht, dass nur weil ich hier dabei bin und die Leute, die hier dabei sind, dass jetzt plötzlich irgendwie wir wissen, was drankommt und wir auf jeden Fall alle Fragen richtig haben. Das ist ja nicht so. Du musst ja trotzdem im Interview alleine sitzen. Und ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, wie willst du deine Zeit sinnvoll nutzen? Ich glaube, wenn wir sowieso alle am Studieren sind und dann hier noch Klausuren und Praktika, dann ist, glaube ich, die wenige Zeit, die wir an Freizeit noch haben, dann wollen wir die A nutzen und B auch natürlich so groß gestalten, wie es irgendwie geht. Und wenn man dann halt 20 Bewerbungen in irgendwie einer halben Stunde abschickt, anstatt 2 Bewerbungen in 2 Stunden, dann ist das halt einfach was sich über die Woche dann irgendwie auch summiert. Und es hat ja dann nichts damit zu tun, ja, jetzt habe ich die Bewerbung abgeschickt, aber irgendwie hat da jemand noch anderes drüber gelesen und hat gesagt, in dem Absatz schreib vielleicht das nochmal hin. Ja gut, deswegen habe ich es trotzdem irgendwie abgeschickt. Und vielleicht, wenn es du mir nicht gesagt hättest, hätte es vielleicht von einer anderen Familie irgendwie der Vater gesagt, schreib das irgendwie nochmal hin. Also von daher, ich kann verstehen, warum man so denkt. Das ist, war bei mir auch so.
Ich glaube, ich war auch so drauf. Wenn man wirklich drüber nachdenkt, all die Punkte sich mal durch den Kopf gehen lässt, sagst, macht halt keinen Sinn. Sondern am Ende des Tages, du kriegst keine Medaille, wenn du schwörst, dass du das alleine geschafft hast.
Und wie gesagt, also du sitzt jetzt nicht plötzlich irgendwie nur, weil du im Coaching bist, mit 15 anderen Leuten im Interview und ihr helft euch gegenseitig. Du musst es im Endeffekt auch noch selber irgendwie auf den Punkt bringen. Und es gab auch viele Interviews bei mir, auch auf hohem Level, die ich verkackt habe, auf gut Deutsch. Aber das ist normal, das gehört dazu. Dann bewirbst du dich neu und dann klappt es auch. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach irgendwie immer weiterzumachen. Und aus den Phasen, wo es gerade nicht so läuft, irgendwie gerade das Learning rauszuziehen, okay, warum läuft es gerade nicht so? Ist es, weil ich mich einfach irgendwie jetzt nicht gut vorbereite oder weil inhaltlich, fachlich vielleicht irgendwas nicht richtig ist? Oder ist es vielleicht auch einfach, weil ich gerade 4, 5 andere Dinge im Kopf habe und vielleicht auch so ein bisschen weniger in das Bewerbungsthema stecken sollte und vielleicht irgendwie erstmal 1, 2 andere Dinge irgendwie aufräumen sollte und dann klappt es auch.
Mega, mega starker Erfolg, Tim. Ich danke dir vielmals, dass du hier heute mit dabei warst. Ich bin gespannt, wo dich dein Weg noch hinführen wird.
Ich auch.
Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem nächsten Praktikum, beim Master. Wenn ihr euch irgendwo im Werdegang vom Tim wiederseht, irgendwo sagt, hey, das sehe ich mich oder das überzeuge mich, ich will auch zu Firmen wie McKinsey, Morgan Stanley, zu den großen Beratungen, Banken, ich will ein Stipendium haben, ich möchte eine tolle Master-Uni und, dann meldet euch sehr gerne mal bei uns. Ihr bekommt erstmal eine komplett kostenfreie, unverbindliche Einschätzung. Macht das Sinn? Können wir euch irgendwo helfen? Falls wir der Meinung sind, wir können euch helfen, dann machen wir einen Termin aus für ein ausführliches Beratungsgespräch. Da könnt ihr euch das alles mal in Ruhe anhören. Wir arbeiten das mal mit euch alles aus. Und wenn ihr danach sagt, hey, ich mein's ernst, ich will Vollgas geben und ich bin auch bereit, ein bisschen was in mich zu investieren, dann wird's uns natürlich auch super freuen, wenn wir da mit euch zusammenarbeiten können im Rahmen von Pumpkin. Und wenn ihr irgendwie noch Fragen habt zum Tim, du kriegst wahrscheinlich viele Nachrichten auf LinkedIn und ab und zu kriegst du wahrscheinlich auch mal hin zu antworten. Das heißt, könnt ihr auch gerne den Tim kontaktieren. Ich danke dir vielmals und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, meldet euch gerne bei uns und ansonsten ganz liebe Grüße aus Frankfurt.